Ich habe das schon oft erlebt, dass Menschen auch vielleicht mit 30 oder so einen LDL-Cholesterinwert vorgelegt bekommen, der sehr, sehr hoch ist und denken, ja, naja, ich bin jung, ich bin schlank, ich mache Sport. Muss ich mich jetzt nicht drum kümmern, mache ich, wenn ich 60 bin oder so. Aber gerade bei dem LDL-Cholesterin ist es ja auch so, dass es über viele Jahrzehnte das Risiko steigert für Herzinfarkte und Schlaganfälle und so weiter. Der Slogan, Frauen sind keine kleinen Männer, das ist total richtig, aber da wird mittlerweile auch missbraucht, um Frauen alles Mögliche zu verkaufen und zu sagen, dein Körper ist, weil er kein kleiner Mann ist, auf all diese Arten defizitär und deswegen brauchst du halt doch wieder mein Coaching und meine Supplements und musst alles möglich anders machen. Was ja auch aktuell so heiß diskutiert wird, ist die Hautkrebsvorsorge, dass da ja tatsächlich statistisch nicht erwiesen ist, dass das Leben verlängert wird, weswegen einige finden, da müssten wir jetzt alle nicht mehr hin.
Herzlich willkommen zu Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Gesundheit ist heute überall. Auf TikTok, Instagram, YouTube, Podcasts, Artikeln oder irgendwelchen Morgenroutinen. Und irgendwie hat jeder eine Meinung dazu, was gesund ist und was nicht. Selbst wenn Ärztinnen und Ärzte sprechen, fragt man sich manchmal, wem kann ich eigentlich wirklich vertrauen? Welche Informationen helfen mir wirklich weiter? Und was ist einfach nur ein Trend? Genau darüber wollen wir heute sprechen. Wie schaffen wir es eigentlich, in dieser riesigen Informationsflut die richtigen Dinge herauszufiltern, die unserem Körper wirklich gut tun? Experte der Woche. Dafür habe ich heute einen Gast eingeladen, die genau zwischen Medizin und verständlicher Aufklärung arbeitet. Dr. Julia Fischer. Sie ist Ärztin, Medizinjournalistin und das Gesicht von ARD Gesund. Und heute ist sie hier bei uns. Julia, vielen Dank, dass du heute die Zeit gefunden hast, dass wir uns austauschen können. Du bist Ärztin geworden. Gab es da einen bestimmten Moment in deinem Leben oder war dir das schon immer klar?
Hallo erstmal, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch. Ich wollte ursprünglich Journalistin werden. Und habe schon während der Schulzeit wahnsinnig gerne geschrieben und dachte auch nach dem Abi, ich werde Journalistin und habe mich aber nur in zwei großen Städten beworben, wo ich unbedingt hin wollte, nämlich nach Hamburg und Berlin. Und da war der NC tatsächlich noch um einiges krasser als bei Medizin. Also da lag der bei 1-0, was ich leider nicht geknackt habe in dem Jahr. Und dann habe ich angefangen, Praktika im Journalismusbereich zu machen, um zu gucken, was interessiert mich denn eigentlich und wo will ich wirklich hin und vielleicht kann ich schon Kontakte knüpfen. Und dann habe ich relativ bald gemerkt, dass Tageszeitung nicht so richtig meins ist. Ich war auch bei einer Frauenzeitschrift und habe dann auch gedacht, aber nur über Diäten und Sex und so schreiben, auf Dauer vielleicht auch nicht. Und dann habe ich relativ schnell gedacht, ich brauche unbedingt was, ein Thema, von dem ich glaube, dass es mich ein Leben lang fasziniert, über das ich schreiben möchte und wo auch immer wieder neue Dinge passieren. Und bin so eigentlich über diesen Umweg dazu gekommen, Medizin zu studieren, weil ich dachte, also den menschlichen Körper und Gesundheit, das sind so wahnsinnig faszinierende Themen und so wichtige Themen, über die wir alle viel besser Bescheid wissen müssen, über die möchte ich schreiben und berichten. Und dann war da wahrscheinlich auch meine Sicherheitsstimme, aber vielleicht auch die von meinen Eltern so ein kleines bisschen, die gesagt haben, so Medizin ist vielleicht kein so schlechter Plan B, falls das mit dem Journalismus, der ja schon damals irgendwie eher so ein Brotjob war. Wenn das nicht klappt, dann kannst du Ärztin werden und sich aber auf die Art auch von der Masse abzuheben, wäre doch total super. Deswegen ist das eine strategisch kluge Entscheidung und deswegen habe ich Medizin studiert.
Beides ist ja gelungen. Jetzt bist du Ärztin und spezialisiert auf Medizinjournalismus und du klärst auch auf. Und das bringt uns zu unserem Thema. Du hast ein neues Buch geschrieben, was im Herbst rauskommt. Was stimmt denn jetzt? Weil sich viele Menschen Gesundheitstipps über soziale Medien wie TikTok, Instagram oder YouTube anschauen. Und viele wissen eigentlich gar nicht mehr, was stimmt jetzt eigentlich wirklich? Was ist Bro-Science? Ja, oder was ist wahr und was ist nicht? Und deshalb passt eigentlich dein Buch hervorragend rein. Woher wissen wir jetzt eigentlich, was wirklich stimmt?
Ja, also wie du sagst, wir wissen, es gibt so viel Information wie noch nie in unserem Leben und trotzdem ist es so schwer wie noch nie rauszufinden, was wirklich wahr ist. Du hast gesagt, Bro-Science ist die eine Sache, es kursieren ganz viele Meinungen. Das andere ist wahnsinnig viel Angstmacherei, die betrieben wird. Also es gibt lauter Dynamiken, die da wirklich unangenehm sind und die auch in uns Impulse ansprechen. Also gerade Angst und so weiter ist ja was, da stellt sich unser Gehirn, unser rationaler Verstand stellt sich gerne aus, weil unser Gehirn einfach auf Emotionen viel krasser anspringt als auf statistische Zahlen oder rationale Begründungen und so weiter. Und so schaffen die das ganz schnell, dass wir gar nicht mehr so richtig nachdenken und wirklich ist uns immer schwerer fällt rauszufiltern, was stimmt denn jetzt? Und da versuche ich dann natürlich in meinem Buch wirklich klar zu machen, gerade also zum Beispiel, wenn jemand mit deinen Emotionen spielt und nur darauf anspricht, dir Angst zu machen oder aber sagt, wow, hier ist das absolute Wundermittel, also sei es positiv oder negativ, total extrem emotional aufgeladen, dann sollte man schon überlegen, so kann das wirklich sein? Ein Riesending ist ja auch immer zu versprechen, dass man in 2 Wochen 10 Kilo abnehmen kann oder dass alle Symptome von Müdigkeit über Unkonzentriertheit, über Haarverlust durch einen einzigen Biomarker beeinflussbar sind. Und wenn du mein Supplement nimmst oder diese Diät einhältst oder mein Coaching machst, dann wird alles besser. Also so alles, was irgendwie emotional total aufwühlend ist, was Wundermittel verspricht, da sollte man immer, immer drüber nachdenken. Und dann sind tatsächlich so die eher unsexy Kriterien wie eine balancierte Argumentation, das Betonen von Vor- und Nachteilen, von Nebenwirkungen, auch zu erklären, was wissen wir und was wissen wir eigentlich noch nicht, in welchen bei welchen Umständen kann ein Mittel wirken oder eine Diät oder was auch immer und in welchen Umständen nicht oder für welche Personen. Also Medizin ist ja auch einfach so wahnsinnig individuell, dass so Pauschalantworten nicht getroffen werden können. Deswegen ist das, was unser Algorithmus gar nicht geil findet. Aber das, was wirklich, was eher in Richtung evidenzbasierte Medizin zeigt, nämlich wirklich nüchterne, differenzierte Formulierung, vorsichtige Versprechen. Und super gut ist natürlich auch immer, wenn unten direkt wirklich auch Quellen angegeben werden, dass man die überprüfen kann. Ich meine, auch da muss man Bescheid wissen, weil auch mit Quellen wird mit um sich geschmissen, ohne dass die Menschen, die sie da hinschreiben, verstanden haben, was drinsteht. Aber da liefere ich in meinem Buch auch so ein paar Punkte, wie man überprüfen kann, was ist eine gute Studie, wie finde ich vielleicht auch Expertinnen und Experten, denen man vertrauen kann, wie kann man das so ein bisschen überprüfen. Aber das sind so Dinge, auf die würde ich immer achten. Und dann, genau, und natürlich ein Riesenfaktor, gerade in sozialen Medien, ist immer das Verkaufsinteresse. Also jeder, der das muss nicht, ist nicht zwangsläufig ein Totschlagargument, aber immer wenn dir was verkauft wird, dann sollte man auf jeden Fall nochmal nachschauen, ist das, was die da versprechen, stimmt das wirklich? Welche Nebenwirkungen kann vielleicht ein Supplement auch haben oder so? Also gerade wenn da ein Verkaufsinteresse hinter ist, dann sind die Leute natürlich geneigt, nur die positiven Dinge darzustellen und das Mittel besser darzustellen, als es ist. Da gibt es auch Studien zu, die genau das sagen. Also ein sehr, sehr großer Prozentsatz von den Nahrungsergänzungsmitteln zum Beispiel, die beworben werden, die werden als viel positiver dargestellt, als sie sind. Nebenwirkungen würden kaum erwähnt und so weiter. Und das ist natürlich einfach wahnsinnig gefährlich. Also dementsprechend kein pauschales Gegenargument, Geld zu verdienen, aber da sollte man einfach nochmal hinschauen und sich sicher sein, dass da nicht gefährliche Informationen verbreitet werden.
Ja, ich glaube, es bedient auch unseren Wunsch nach einem schnellen Fix. Ja, also wenn ich diese eine Sache mache, ja, oder die Morgenroutine einhalte, oder das eine Supplement nehme, dann wird alles gut. Dem ist aber nicht so. Leider nein. Ich habe auch alles ausprobiert und es hilft leider nicht. Man muss sich wirklich auf die Basics konzentrieren. Schlaf, genau. Bewegung, Ernährung, soziale Interaktion und die sind meist kostenlos.
Das ist kostenlos, also sprich, es dauert natürlich, ne? Und ist irgendwie anstrengend. Also da muss man halt konstant dranbleiben und versuchen, eine Art und Weise zu finden, wie all diese Faktoren gut ins Leben passen und wie sie Spaß machen und so weiter. Da gibt es aber ausreichend Möglichkeiten zum Glück. Aber das ist natürlich, das ist halt leider der Punkt, ne? Man muss irgendwie konstant dranbleiben und einige Dinge durchhalten oder einhalten an sich bestimmte, also sei es nur eine frühe Zu-Bett-Geh-Zeit, dass man sich daran hält zum Beispiel. Das ist dann halt eins komplizierter als eine Tablette einschmeißen, aber definitiv um vieles, vieles wirksamer.
Ja, was ist denn aus deiner Sicht so die wichtigste Grundlage oder die wichtigsten Grundlagen, um langfristig gesund zu bleiben?
Ja, im Prinzip, was du gerade gesagt hast, ne? Es sind die Basics, die wir alle kennen. Mhm. Es ist eine gesunde, ausgewogene Ernährung. Man sollte sich ausreichend bewegen, natürlich. Auch da gibt es ja ganz klare Empfehlungen, wie viel das sein sollte und was man machen sollte. Wobei es da ja auch immer Abstufungen gibt, wie man das je nach Interesse und Stresslevel vielleicht auch, welche Dosis an Sport man wo reinbekommt, dass man auch kurze, ganz intensive Einheiten einbauen kann und nicht alle 2 Tage irgendwie die Stunde joggen gehen muss oder so. Also auch da, wenn man sich so ein bisschen reinfuchst, findet man ja Konstellationen, die auch in jeden stressigen Alltag irgendwie reinpassen. Dann ist der Schlaf wahnsinnig wichtig. Und da sehe ich auch immer, dass die Leute ihren Schlaf tracken und dann irgendwie Melatonin einschmeißen oder Ashwagandha oder keine Ahnung, bevor sie angefangen haben, darauf zu achten, dass sie zu einer konstanten Zeit ins Bett gehen, vorher nicht ständig auf ihre Displays schauen oder auch nicht direkt vorm Schlafen noch essen oder also, ne, also dass die Basics wirklich nicht stimmen, bevor Supplements eingeworfen werden. Dann ist es die Stressreduktion. Also ganz fernab vom Cortisol-Mythos, der aktuell durch die sozialen Medien galoppiert, ist es ja wichtig, den chronischen Stresslevel zu senken und für ausreichend Pausen zu sorgen und Regeneration und so weiter. Und das ist eben auch was, das muss man einfach konstant in seinen Alltag irgendwie reinbekommen, was gar nicht einfach ist, aber das ist ganz, ganz wichtig. Du hast auch das soziale Netzwerk angesprochen, ne? Also wir brauchen andere Menschen, wir brauchen positive Beziehungen, damit es uns gut geht, damit Stress abgebaut wird, damit wir ja in unserem Alltag irgendwie gut zurechtkommen und glücklich sind. Ich finde auch, dass gewisse Vorsorge Maßnahmen unbedingt dazugehören, also dass wir gewisse Blutmarker kennen, dass wir zu Vorsorgeuntersuchungen gehen, von denen wir wissen, dass sie tatsächlich nachweislich das Leben verlängern, dass sie bestimmte Impfungen vornehmen und so weiter. Also so ein Grundlevel an den präventiven Dingen, die wir tun können, haben natürlich einen wahnsinnig großen Effekt. Deswegen finde ich auch immer gut, wenn Leute sich informieren über sich, über Gesundheit, über ihren Körper, welche Werte sind tatsächlich irgendwie ausschlaggebend, woran sollte ich mich halten und so weiter. Das sind, glaube ich, so die großen Grundpfeiler. Da gucke ich in dem Buch auch wirklich, dass ich die so unterhaltsam wie möglich erkläre, weil einerseits sind es natürlich die Basics, die eigentlich jeder kennt, wo die große Herausforderung wirklich die Umsetzung ist und nicht das Wissen. Und deswegen versuche ich in dem Buch auch immer so alltagsnahe Hebel einzubauen und zu sagen, hier, probier doch mal dies und jenes, dann klappt es vielleicht zum Beispiel so mit den Ballaststoffen oder mit der ausreichenden Bewegung oder wie auch immer. Damit das, obwohl es die langweiligen Basics sind, dass einem klar wird, wie wichtig sie sind und wie glücklich sie auch machen können.
Aber dann lass uns gerne konkret werden. Welche Vorsorge empfiehlst du denn? Also ich glaube, es ist unbestritten, dass ab einem gewissen Alter alle mal zur Darmkrebsvorsorge gehen sollten. Männer definitiv zum Urologen. Ich glaube, die Leitlinie sagt ab 50 Jahren jedes Jahr. Ich empfehle ab 45 Jahren alle zwei Jahre zum Urologen zu gehen, weil Männer eigentlich sehr ungern zum Arzt gehen. Was sind so deine Empfehlungen?
Ja, genau, die du genannt hast, das stimmt. Männer sind ja präventionstechnisch irgendwie noch eins weniger motiviert als Frauen. Aber auch gerade bei der Darmkrebsvorsorge gehen einfach viel zu wenige Menschen hin. Und das wäre mir auch ein Anliegen, genau das, obwohl das ist auch so ein Punkt, das weiß eigentlich jeder. Trotzdem machen das viel zu wenige. Und dabei könnte man wirklich, also Darmkrebs ist eine Erkrankung, die könnte man durch diese Vorsorge wirklich in einem Maß reduzieren. Da schlackern einem die Ohren. Deswegen, also weil man eben, man kann Vorstufen entfernen, sodass Krebs gar nicht entsteht und so weiter. Also das ist wirklich eine so tolle Untersuchung. Da müssten die Menschen wirklich ganz dringend ab dem empfohlenen Alter hingehen oder wenn ein familiäres Risiko besteht, auch schon früher. Frauen sollten dringend zur Mammographie gehen. Das ist immer ein Punkt, das finden die Frauen sehr, sehr unangenehm. Und es wird auch oft darüber gestritten, ob das jetzt wirklich das Leben verlängert oder nicht. Aber es hat eine sehr große Meta-Analyse gegeben letztes Jahr, die gezeigt hat, dass das sehr wohl das Leben verlängert und dass Frauen das Leben gerettet werden kann durch diese Untersuchung. Und deswegen möchte ich da auch, und auch da gehen viel zu wenige Frauen hin. Also auch da möchte ich den Frauen das unbedingt ans Herz legen. Ähnlich genau die Männer zum Urologen und zum Prostatakrebs-Screening. Was interessant ist, was ja auch aktuell so heiß diskutiert wird, ist die Hautkrebsvorsorge, dass da ja tatsächlich statistisch nicht erwiesen ist, dass das Leben verlängert wird. Weswegen einige finden, da müssten wir jetzt alle nicht mehr hin. Andere finden, naja, aber wenn jeder Fall, der vermieden wird, ist natürlich einer. Deswegen da würde ich immer sagen, schaut euch unbedingt an. Wenn ihr Veränderungen auf der Haut beobachtet, dann sollte man unbedingt dahin gehen. Das heißt, selbst wenn dieses Screening abgeschafft wird, sollte das was sein, wo man immer ein offenes Auge, ein aufmerksames Auge hat. Dann gibt es für Raucher, gibt es dieses Lungenkrebs-Screening, was relativ neu ist, oder für ehemalige Raucher auch. Und genau, für junge Frauen gibt es natürlich auch die gynäkologischen Vorsorgeuntersuchungen schon viel früher mit Brustabtasten und dem Pap-Abstrich und HPV-Testung, auch super wichtig, weil es natürlich das Zervixkarzinom vorbeugt. Und dann, finde ich, gibt es auch lauter Untersuchungen, die man selber oder beim Hausarzt durchführen kann, dass Menschen ihren Blutdruck kennen sollten und das nicht erst ein einziges Mal beim Check-up 35 und dann erst wieder ab 60 oder so. sondern auch als junger Mensch sollte man das ab und zu mal gemacht haben und ungefähr wissen, in welchen Bereichen man sich da bewegt. Das LDL-Cholesterin sollte man kennen, auch schon früh, weil da ja, das wissen, glaube ich, auch die wenigsten. Ich glaube, viele, ich habe das schon oft erlebt, dass Menschen irgendwann auch vielleicht mit 30 oder so einen LDL-Cholesterinwert vorgelegt bekommen, der sehr, sehr hoch ist und denken, ja, naja, ich bin jung, ich bin schlank, ich mache Sport. Muss ich mich jetzt nicht drum kümmern, mache ich, wenn ich 60 bin oder so. Aber gerade bei dem LDL-Cholesterin ist es ja auch so, dass es über viele Jahrzehnte das Risiko steigert für Herzinfarkte und Schlaganfälle und so weiter. Dass von Cholesterol-Years gesprochen wird wie von Pack-Years beim Rauchen, weil sich das einfach über die Jahre so anhäuft, dieses Problem. Also auch das ist ein Punkt, da sollte man lieber früher nachschauen und auch früher eingreifen, damit ja, man da präventiv wirklich rechtzeitig eingreift und nicht erst, wenn der Herzinfarkt schon da ist. Genau, und dann gibt es ja, es gibt noch ein paar weitere Blutfettwerte, die mittlerweile wichtig sind, das ApoB und das Lipoprotein klein a für das genetische Risiko, den Blutzucker, also genau, das sind so ein paar Dinge, so die Basics, die man doch von sich selbst kennen sollte, ohne sich verrückt zu machen, aber dass man ungefähr weiß, wo man steht.
Ja, absolut. Also ich kann das nur bekräftigen. Mein Dreiklang sind immer Blutzucker, Blutfette und Blutdruck. Und wenn man die drei im Blick hat, ja, und dann, wenn sie ausbrechen, im Griff bekommt, dann hat man, glaube ich, eine gute Grundlage. Und ein Hinweis noch zum HPV. Die Impfung kann ich nur empfehlen. Und nicht nur für Mädels, sondern auch die Jungs, weil sie Überträger sind. Und das an dieser Stelle nochmal gesagt.
Genau, sie sind Überträger und es führt ja auch, gibt ja auch durchaus Kopf-Hals-Tumore, ne, die bei Männern auftreten können, denen die Impfung vorbeugen kann. Das wissen, glaube ich, auch die wenigsten. Also es ist wirklich, was wir mittlerweile über die Impfung wissen, in welchem Maße die in der Lage ist, Krankheitslast zu reduzieren. Das ist wirklich wahnsinnig toll. Also die möchte ich auch tatsächlich wirklich Jungs wie Mädels, Eltern, die sich darüber informieren wollen, unbedingt ans Herz legen.
Ja, also ich habe alle meine Kinder geimpft, Sohn wie Töchter und von daher gehe ich da mit gutem Beispiel voraus.
Meiner kommt jetzt genau ins Alter, also wir legen auch im Sommer los.
Sehr schön. Wir haben das Thema Stress schon angesprochen, weil viele Menschen funktionieren ja jahrelang über ihre Grenzen hinweg, weil wir ja in einer gewissen getriebenen Gesellschaft sind und merken dann erst spät, dass der Körper eigentlich schon Alarm schlägt. Welche Warnsignale nehmen wir medizinisch oft nicht ernst genug? Und wo sagst du, bitte nicht mehr ignorieren?
Das Schwierige daran, das ist so ein schleichender Übergang. Ne? Also zu viel Stress kann sich ja am Anfang sogar irgendwie gut anfühlen, weil man vielleicht wahnsinnig effektiv ist und es auch Spaß macht, in dem Hamsterrad performen zu können und so weiter. Aber irgendwann hat Stress ja wirklich Auswirkungen auf so ziemlich jedes System in unserem Körper. Also es führt dazu, dass wir schlechter schlafen. Schlechter Schlaf führt wiederum dazu, dass wir uns nicht gut konzentrieren können, dass wir schnell Heißhungerattacken haben, ungesunde Dinge essen, zunehmen, dass sich der Blutdruck erhöht und so weiter, das Herz-Kreislauf-System dauerstimuliert ist. Deswegen, ich würde sagen, also es fängt schon in so kleinen Bereichen an, wenn man dauerhaft merkt, man schläft schlecht oder man kann sich tagsüber nicht mehr richtig gut konzentrieren oder auch wenn man es gar nicht mehr schafft, in eine ausgeglichene Stimmung zu kommen. Ne? Weil Stress ja auch dazu führt, dass man sogar keine Impulskontrolle mehr hat und dann schneller die Stimmungen durchbrechen und man hat so eine kurze Lunte und wird schnell wütend oder schnell ungeduldig mit sich und mit anderen. Ich glaube, das sind alles schon so kleine Warnzeichen, die man für sich persönlich wahrnehmen sollte, um zu merken, okay, ich muss irgendwie einschreiten. Und dann gibt's ja irgendwann wirklich also so richtige Warnzeichen wie einen erhöhten Blutdruck oder auch, dass man häufiger Herzrasen bekommt. In die Richtung, wenn man merkt, das Herz-Kreislauf-System spielt einfach permanent verrückt. Also da sollte, glaube ich, jeder auf sich selbst hören und dann einschreiten, wenn er das spürt. Und sonst, also manchmal geht es ja auch richtig in Richtung Burnout, wenn man merkt, man kann mit der Stimmung gar nicht mehr so richtig mit anderen Menschen mitschwingen, sondern man ist nur ausgelaugt und fast so ein bisschen depressiv. Es ist einem fast egal, was passiert. Also wenn man spürt, man entkoppelt sich so stimmungstechnisch auch von der Wirklichkeit und verliert einfach immer weiter Energie, ist ausgelaugt und müde. Das sind alles so Punkte, es ist total unspezifisch, aber dann sollte man dringend schauen, dass man mehr Regeneration, mehr Pausen einbaut.
Und wenn wir das mal umdrehen, gibt es Dinge, bei denen Menschen zu schnell in Panik geraten und sich zu früh zu viele Sorgen machen, obwohl der Körper eigentlich ganz normal reagiert?
Ja, schwer zu sagen. Also das ist ja, glaube ich, auch sehr individuell, wann Menschen sich so Sorgen machen. Natürlich muss man nicht nach jeder schlecht geschlafenen Nacht irgendwie sofort ausflippen, und auch nicht jede stressige Phase ist schlecht, ne? Also wenn du ein paar Monate irgendwie ordentlich ballerst und dann aber zuschaust, dass du hinterher wieder mehr Sport einbaust, besser schläfst und so weiter, dann ist das, denke ich, auch okay. Schwer zu sagen. Ich würde auch immer sagen, lieber einmal mehr nachgucken und einmal vorsichtiger sein als einmal zu wenig. Deswegen fällt mir das jetzt schwer zu sagen. Also das ist nicht so schlimm. Wüsste ich jetzt nicht. Weißt du was? Fällt dir was ein?
Es gibt Menschen, die einfach zu sehr in sich selber reinschauen und ihre Verdauung vielleicht überbewerten, als ein Beispiel. Aber du hast vollkommen recht, es ist bei jedem anders und jeder Mensch reagiert unterschiedlich auf Signale und überinterpretiert die manchmal zu früh, manchmal zu spät. Du hast vollkommen recht.
Also in solchen Situationen ist man für all diese Werbeversprechen aus den sozialen Medien natürlich ein gefundenes Fressen, ne? Weil sowas gerade wie Schlafstörungen oder eine schleichende Gewichtszunahme oder Konzentrationsprobleme oder Vergesslichkeit, so Dinge, die wir alle mit uns rumtragen, in einigen Phasen mehr als in anderen, da ist man natürlich sofort, hat man das Gefühl so, oh Gott, der hat recht, das habe ich alles. Ja. Also habe ich jetzt wahrscheinlich, also eine ganze Zeit lang war die Nebenniereninsuffizienz oder Erschöpfung war irgendwie so propagiert und so weiter. Also da wäre ich immer, also gerade bei so unspezifischen Dingen, ja, die sollte man angehen, aber man sollte nicht auf diese Versprechen in den sozialen Medien reinfallen, die sich so schön einfach anhören und irgendwie auf eine einfache Lösung setzen, sondern dann wirklich irgendwie ganzheitlich einmal überlegen, was es sein kann, was man machen kann. Vielleicht wirklich auch mit einem Hausarzt, einer Hausärztin sprechen und nicht auf Wundermittel hoffen.
Jetzt ist ja so, dass viele Menschen sich beim Arztbesuch unsicher oder überfordert fühlen. Wie kann man besser vorbereitet in so ein Gespräch gehen? Was empfiehlst du?
Ich würde schon immer empfehlen, dass man sich sehr genau aufschreibt, welche Symptome man hat, vielleicht sogar wann, also an welchen Tageszeiten die auftreten oder ob es vor oder nach den Mahlzeiten oder wie auch immer, also dass man so ein bisschen so ein Gefühl dafür hat, wann spüre ich eigentlich was, womit könnte das zusammenhängen, dass man sich dann auch die Fragen für den Arzt ganz genau aufschreibt, die man wissen möchte, dass man sich schon auch im Internet informiert. Es gibt ja glücklicherweise auch vertrauensvolle Seiten, auf denen man sich informieren kann. Ich meine, auch in den Socials gibt es mittlerweile glücklicherweise viele vertrauenswürdige Personen, denen man Informationen schon glauben kann. Also wenn man da das Gefühl hat, man hat jemanden gefunden, der wirklich evidenzbasiert und entlang dem medizinischen, den wissenschaftlichen Konsens argumentiert und aufklärt, dann finde ich, kann man sich da durchaus Informationen mitnehmen. Aber sonst gibt es ja auch im Prinzip für jede Krankheit, für viele Symptome so Patientenleitratgeber und Leitfäden, in denen man sich informieren kann. Das heißt, also ich finde, so eine gewisse Basis an Informationen schon da zu haben, dass man weiß, worum könnte es eventuell gehen, was möchte ich jetzt unbedingt von dem Arzt, von der Ärztin noch wissen, dass man da mit einem Grundstock hinkommt, finde ich völlig in Ordnung. Möglichst nicht mit schon der vorgefestigten Diagnose, aber so, dass man in der Lage ist, irgendwie dann informiert mit dem Arzt oder der Ärztin zu sprechen und eine informierte Entscheidung zu treffen, das finde ich wichtig. Und ich glaube, viele sitzen dann in dem Gespräch und denken, ah Mist, was wollte ich noch mal fragen? Jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Und dann sind die paar Minuten, die derjenige hat, so schnell vorbei, dass dann die wichtigsten Fragen vielleicht hinten runtergefallen sind. Deswegen aufschreiben und mitnehmen, finde ich immer einen guten Tipp.
Siehst du eigentlich geschlechterspezifische Unterschiede bei Männern und Frauen, wenn es ums Thema Gesundheit geht? Außer, dass Männer ungern oder seltener zum Arzt gehen.
Also das ist absolut meine Erfahrung, dass Frauen sich generell schon ein bisschen mehr dafür interessieren, was gesundheitlich wichtig ist, was im Körper passiert. Es sind nach wie vor sind auch noch eher die Frauen für die gesunde Ernährung zu Hause und für die Kinder zuständig. Also ich glaube, die fuchsen sich da schon ein bisschen mehr rein und haben auch einfach ein bisschen mehr das Bedürfnis, in sich reinzuschauen, mit dem Körper gemeinsam zu arbeiten. Und bei Männern gibt es leider nach wie vor so ein bisschen auch das vorherrschende Gefühl, ach, ein starker Mann braucht das alles nicht, ich gehe nicht zum Arzt, ich weiß eh schon, was ich habe oder was ich nicht habe und das ist jetzt alles nicht so wichtig. haben oft auch nicht so Lust, sich jetzt gesund zu ernähren oder sich einzuschränken. Ich glaube, da gibt es auch ein bisschen höhere Hürden. Und was ich ganz, ganz schlimm finde, ist, dass nach wie vor über psychische Gesundheit von Männern nicht gerne gesprochen wird, dass es noch mehr ein Tabu ist als unter Frauen, was sich ja darin niederschlägt, dass mehr Männer nicht diagnostizierte Depressionen haben, dass die Suizidalität höher ist. Also es sind wirklich auch, wir sprechen immer ganz viel über Gendermedizin, was Frauen betrifft, was ich wahnsinnig wichtig finde, weil sich da ganz, ganz viel tun muss unbedingt. Aber es gibt eben auch Punkte, wo Männer sich selbst und wo das Gesundheitssystem Männer benachteiligt. Und da würde ich doch alle appellieren, dass auch Männer mehr mit sich und sich mit ihrer Gesundheit, mit ihrer Ernährung, mit Vorsorge und auch mit ihrer mentalen Gesundheit auseinandersetzen.
Ja, ist absolut richtig, was du sagst. Also die Rate an Depressionen und Suiziden ist bei Männern, bei jungen Männern überdurchschnittlich hoch. Also wenn man sich jetzt die Vergleiche der letzten Jahrzehnte ansieht, das ist wirklich ein sehr, sehr sensibler Punkt. Auf der anderen Seite gibt's noch diese Gender Health Gap. Also sprich, alle Studien oder viele Studien sind eher an Männer durchgeführt worden. Und eine Frau ist nicht ein Mann, nur mit einem anderen Chromosom noch. Von daher gibt es da wirklich eine Wissenslücke, die zu schließen ist. Und da wird ja auch dran gearbeitet, was ja schön ist.
Ich finde auch, das ist wahnsinnig wichtig. Da muss dringend dran gearbeitet werden. Was ich aktuell beobachte, was mir auch wieder Sorge macht, ist, wie genau diese Lücke eben auch von denjenigen geschlossen und ausgenutzt wird, die vor allem persönlichen Profit schlagen wollen. Also der Slogan, Frauen sind keine kleinen Männer, das ist total richtig. Aber da wird mittlerweile auch missbraucht, um Frauen alles Mögliche zu verkaufen und zu sagen, dein Körper ist, weil er kein kleiner Mann ist, auf all diese Arten defizitär. Und deswegen brauchst du halt doch wieder mein Coaching und meine Supplements und musst alles möglich anders machen. Also auch da, finde ich, muss man tatsächlich hinschauen, wann wird dieser Gender Health Gap evidenzbasiert adressiert und wo geht es wirklich wieder nur darum, Produkte zu platzieren. Ne? Das ist was macht mich wahnsinnig wütend. Aber da auch da einfach der Appell, schaut genau hin, wer euch da versucht, was zu erklären.
Julia, ich möchte dich gerne zum Schluss fragen, welche drei Tipps möchtest du unseren Zuschauern oder Zuhörern mitgeben, die sie gleich morgen umsetzen können, um ihre Gesundheit zu verbessern?
Also, mein erster Tipp wäre, such dir einen Sport, der dir Spaß macht, weil tägliche Bewegung einfach so wahnsinnig wichtig ist. Und ich selber spüre das. Ich habe hier eine Nachbarschaftsgruppe mit Frauen, mit denen ich Sport mache, dreimal die Woche. Und das ist neben der Bewegung, die es mir gibt, wirklich ein Faktor für viel mehr Lebenszufriedenheit, weil es so toll ist, Menschen zu treffen, sich mit denen zu bewegen und so weiter. Das macht einfach glücklich und gesund. Deswegen möchte ich immer allen ans Herz legen, sucht euch auch sowas. Boxt euch nicht durch irgendein Training durch, was ihr schrecklich findet, wo ihr leidet, sondern sucht was Spaß macht, wo ihr Freunde trefft, dass ihr langfristig durchhalten könnt. Das zweite wäre vermutlich, esst mehr Ballaststoffe, vielleicht. Es gibt diese Riesentrends mit allen möglichen Vitaminen und natürlich proteinreich und so weiter. Und ja, das ist alles wichtig. Es wird aber viel zu wenig darauf geachtet, dass wir ausreichend Ballaststoffe essen. Und das ist wirklich, wenn man irgendwas Superfood nennen möchte, dann würde ich sagen, sind das Ballaststoffe, weil die für einen gesunden Darm sorgen, Krebsrisiken reduzieren, den Blutzucker stabilisieren und so weiter. Also das sind wirklich einfach, Hülsenfrüchte, Vollkorn, Gemüse, ganze Lebensmittel, die viel pflanzliche Fasern enthalten. Das ist einfach wahnsinnig gesund. Und drittens, priorisiert euren Schlaf. Das habe ich auch nochmal gespürt. Ich habe mir so eine Tracking-Watch gekauft. Und meine erste wahnsinnig große Erkenntnis war, dass wenn ich nachts um 23 Uhr ins Bett gehe und um 7 Uhr aufstehe, dann habe ich gar nicht automatisch 8 Stunden geschlafen, sondern zwischendurch ist man wach, man braucht lange, um einzuschlafen. Manchmal kann das helfen für so einfache Botschaften, dass man sich wirklich eine Runde mit dem Schlaf auseinandersetzt und darauf achtet, dass man auf 7 bis 8 Stunden wirklich kommt. Das heißt, dass man sein Zimmer dunkel macht, dass man für frische Luft sorgt, dass man 2 Stunden vorher nicht mehr aufs Handy schaut und so weiter. Mhm. Das macht einen gigantischen Unterschied fürs Stresslevel, für eine gesunde Ernährung, mehr Energie für Sport, mehr Konzentration. Also das ist auch wirklich was, das möchte ich allen empfehlen, viel mehr als jedes Supplement, was online verkauft wird.
Super. 3 wirklich wundervolle Tipps. Julia, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und für das, was du tust. Es bestehen einfach viel zu viele Mythen und Unwahrheiten. Und es ist schwierig, sich in diesem Dschungel an Informationen und dieser Flut an Informationen, die draußen rumfliegt, zurechtzufinden. Und du leistest wirklich einen sehr, sehr wertvollen Beitrag, da ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Und von daher bin ich sehr dankbar, dass es dich gibt und deine Mission, die du verfolgst. Und ich bitte dich, da unbedingt weiterzumachen. machen. Und ich freue mich auf das Buch, wenn es im Herbst rauskommt.
Vielen Dank.
Die Fakten der Folge.
Seriöse Gesundheitsinformationen erkennt ihr oft daran, dass nicht mit Angst oder schnellen Wunderlösungen gearbeitet wird, sondern transparent erklärt wird, woher die Informationen kommen und was wissenschaftlich wirklich belegt ist. Ansonsten haben wir gehört, dass unser Körper meistens viel früher Signale sendet, bevor wirklich etwas aus dem Gleichgewicht gerät. Die Herausforderung ist oft, im stressigen Alltag genau hinzuhören und dann früh genug gegenzuwirken. Und langfristig machen meistens nicht die extremen Trends den Unterschied, sondern die einfachen Basics, ausreichend Schlaf, Bewegung, Stressregulation und Dinge, die wir wirklich dauerhaft in unseren Alltag integrieren können.
Random Reminder.
Random Reminder: Iss langsamer, damit dein Körper hinterherkommt. Dein Gehirn braucht etwa 15 bis 20 Minuten, um überhaupt zu registrieren, dass du satt bist. Wenn du sehr schnell isst, kommt dieses Signal oft zu spät und du fühlst dich danach eher voll statt angenehm gesättigt. Du kannst also heute mal versuchen, bewusst langsamer zu essen, öfter abzusetzen oder gründlicher zu kauen. Das entlastet die Verdauung, stabilisiert den Blutzucker und du fühlst dich oft länger zufrieden. Also mein Random Reminder heute: Iss langsamer, damit dein Körper hinterherkommt. Bis zum nächsten Mal, bleib gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit mit mir, Dr. Hadi Saleh. Danke, dass ihr Teil dieser wachsenden Community seid. Unterstützt den Podcast gerne mit einem Like, Kommentar oder einem Follow. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und neugierig.